Ich bin ein Schnucki-Putzi Gottes. Und das verordne ich dir dreimal täglich und dann wird es dir schon besser gehen. Wenn du zum Doktor gehst und er sagt, dreimal täglich diese Pille nehmen, dann geht es dir auch schon besser, weil du dem Doktor vertraust. Ne? Also jetzt vertrau einfach mal dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes sagt, dass wir Lieblinge Gottes sind. Jedidjas im Alten Testament wird es genannt. Salomo wird so genannt, weil er den Tempel baute und wir neutestamentlich sind alle Steine dieses neuen Tempel Gottes, dieses Wohnort des Gottes und darum sind wir Lieblinge Gottes, Jedidjas Schnuckiputzis. Also, ganz kurz erklärt, ist total biblisch, darf ich vor den Spiegel stellen und sagen, du bist ein Schnuckiputzi. Gut. Also, wenn ich einen Witz mache und ihr nicht lachen müsst, dann hängt es daran, dass ich zu lange in England bin. Und die haben einen ganz anderen Humor und manchmal vergesse ich, dass ich jetzt in einem deutschsprachigen Raum bin und dann sind die Witze ein bisschen so daneben. Aber, und weißt du, was du noch tust? Ich bin ja, wer kennt hier den Vater im Himmel? Wer kennt Jesus? Wer sagt, ich habe schon bewusst Ja gesagt zu Jesus als meinen Herrn, als den Boss meines Lebens, als der bestimmen darf? Okay, die anderen überlegen sich's noch. Aber wenn du das getan hast, dann hast du den Vater im Himmel, der liebe Gott, als deinen Vater. Und weißt du, dass das sich freut, wenn wir hier zusammenkommen? Ich selbst habe zwei Kinder und ich sage ihnen immer wieder, wisst ihr, wie ihr mir die größte Freude machen könnt? Wenn ihr euch vertragt. John David, wenn du das Buch deiner Schwester nicht auf den Kopf haust. Wenn ihr euch vertragt, dann bin ich glücklich. Und genau ist es unser Vater im Himmel. Wenn wir zusammenkommen, aus verschiedenen kirchlichen Hintergründen, und es schaffen uns zu respektieren, zu lieben und anzunehmen, da freut sich unser Vater im Himmel. Die Bibel nennt es sogar so, dass da, wo die Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind, da hat Gott seinen Segen verheißen. Und der Segen Gottes ist all das Gute, was von ihm kommt. Und darum glaube ich, dass gute Dinge bereits geschehen sind heute und noch geschehen werden. Ich glaube, dass das stimmt, was wir gesungen haben, dass es kein Problem gibt, was für unseren Gott zu groß ist. Ich glaube, dass er wirklich deinen persönlichen Berg, deine große Herausforderung, deine Krankheit, die du vielleicht Jahre, Jahrzehnte hast, oder deine innere Schmerz, der lange Zeit du versucht hast, auszufüllen mit allen möglichen anderen Tröstern, und du noch Lehrer geworden bist, dass Gott ihn heute füllen kann oder beginnen kann zu füllen, diesen Ort, und dir einen Neuanfang zu geben, dich heilen kann. Er kann all diese Dinge tun. Aber warum sollte er das tun? Die Frage ist, hast du genug gebetet heute Morgen? Hast du genug in der Bibel gelesen? Nein. Warum tue ich Gutes meinen Kindern? Weil es meine Kinder sind. Warum tust du Gutes deinen Kindern? Vielleicht bist du nicht immer fähig dazu, aber warum möchtest du deinen Kindern Gutes tun? Weil es deine Kinder sind. Und genauso ist es mit deinem Vater im Himmel. Darum möchte ich dich ermutigen, bitte erwarte, dass er dir Gutes tut. Ob durch mich, ob durch jemand anders, wie auch immer, aber dass er dir Gutes tut, während du hier sitzt, dass er dir etwas Gutes tut. Und vielleicht kannst du auch kurz in deinem Herzen sagen, Vater im Himmel, bitte tu dieses Wunder in meinem Leben. Vielleicht kann es ein Familienangehöriger sein, dem es nicht gerade gut geht, jemand, der sogar nicht hier ist. Und ich werde euch ein paar Geschichten erzählen, ein paar ganz tolle Geschichten, wie ich diesen liebenden Gott erlebt habe. Weil ich habe in meinem Leben erlebt, dass Geschichten, die übereinstimmen mit der Bibel, die ich gehört habe, mir am meisten geholfen haben, meinen Glauben am meisten aufgebaut haben. Mich oft herausgefordert haben, mich selbst danach auszustrecken. Und darum ist es nicht nur Theorie, was ich euch hier erzähle, sondern es ist die Wahrheit, die ich erlebt habe. Das konnte ich nicht immer so sagen. Denn im Gegenteil, man hat vorhin gehört, als ich 22 war, hat sich mein Leben verändert. Ich hatte in meiner Teenagerzeit nicht mehr an einen Gott geglaubt, von dem ich gehört habe als Kind. Ich bin aufgewachsen in einer katholischen Kirche, in einem katholischen Hintergrund. Ich war sogar mal Messdiener, ihr sagt Ministrant, oder wie sagt ihr dazu? Weil ich irgendwo spürte, oder sagen wir es mal so, ich merkte, da gibt es mehr. Und ich habe immer diese Guten gemocht, so als kleines Kind Robin Hood und Superman und das Übernatürliche. Und aber für das Gute, der Robin Hood, der nimmt es von den Reichen, gibt es den Armen. Keine Angst, wenn du wohlhabend bist, machen wir heute Abend nicht. Bleib sitzen. All diese Dinge. Und dann ging ich in die Kirche, mehr oder weniger, weil meine Mutter es wollte und weil man es halt so tat. Man ging zur Kommunion, man ging zur Firmung. Aber ich vergesse nie, da gab es einen Pfarrer, Und es gibt so Momente im Leben von jedem Menschen. Gott, unser liebender Gott, versucht immer wieder in dein Leben hineinzuwirken und zu sagen, ich bin da. Wir merken es nur manchmal nicht oder wir schreiben das anderen Quellen zu. Aber er sendet dir Menschen ins Leben, die ein Stück weit ihn repräsentieren. Er schickt dir Hilfe durch Menschen in Zeiten der Not. Und wir versuchen uns permanentes zu erklären, weil würden wir sagen, es gibt diesen Gott, dann wären wir mit diesem Gottesbild, das wir in uns tragen, konfrontiert. Und wir haben vorhin gehört, jemand hat gesagt, die Person würde sich wünschen, wenn wir Gott wirklich erleben, wie er wirklich ist. Meine Tochter Grace ist jetzt 13. Als sie in die Schule kam, entdeckte sie entsetzt, dass nicht jeder an Gott glaubt. Und sie kam nach Hause und sagte, Papa, die glauben nicht an Jesus. Und dann habe ich gesagt, weißt du, liebe Grace, und es kam so aus meinem Mund heraus, weißt du, liebe Grace, wenn sie wüssten, wie Jesus ist, würde jeder an ihn glauben. Und davon bin ich fest überzeugt. Es ist mir egal, welchem Glauben er angehört, es ist mir egal, ob er Moslem, Buddhist ist. Wenn die Menschen wirklich wüssten, wer Jesus ist, würde jeder an ihn glauben. Ich habe es immer wieder erlebt. Und das ist auch mein Gebet, ihm. Er sagt, Vater, hilf mir, dass ich dich auf die richtige Art repräsentiere. Und nicht nur hier, sondern auch in meinem Leben. Weil ich habe es erlebt, ich habe vor Rockergruppen gesprochen, ich habe mit Hells Angels gesprochen, ich habe vor Topmanagern gesprochen, ich habe bei Esoterikern gesprochen, ich habe in der Straßenbahn gesprochen, ich habe mit Menschen, die Position in der Kirche haben und außerhalb der Kirche haben gesprochen. Jeder Mensch sucht das Gleiche. Er nennt es nur anders. In alle von uns wurde eine Sehnsucht nach einer perfekten Liebe hineingelegt. We are made to be loved, not made in China. Okay? Müssen wir hier mal klarstellen. Made to be loved, made in heaven. Wir sind gemacht, um geliebt zu werden. Darum ist es in der Welt so ein großes Geschäft, auch alles, was mit Liebe zu tun hat. Und auch junge Leute, sie denken, wenn sie den Richtigen treffen, und dann kommt die Realität. Und wir merken, dass nichts dieses Loch in uns füllen kann. Ich habe damals versucht, durch Anerkennung dieses Loch zu füllen. Ich habe versucht, durch Alkohol, durch Drogen dieses Loch zu füllen. Und wisst ihr, manchmal sah es so aus, wie wenn dieses Loch gefüllt wird. Manchmal sah es so aus, wie wenn für eine gewisse Zeit dieses Loch gefüllt ist. Aber wisst ihr was? Ich habe das immer so beschrieben. Wenn jemand nie in seinem Leben in der Freiheit war, dann weiß er gar nicht, was er vermisst. Wenn er aber einmal draußen war, will er nicht mehr zurück. Und das war ein riesiges Wunder, nachdem ich diesen liebenden Gott kennenlernte, der mich annahm, so wie ich bin, dass ich nie mehr zurück wollte in das, was ich vorher dachte, was mir so viel bringt. So, ich ging meinen Weg in der Kirche, wo ich aufwuchs. Meine Mutter setzte ihren Glauben um, wie sie konnte. Sie hat immer für mich gebetet, als auch dann mein Leben in eine ganz schlimme Richtung lief. Ich gründete im Teenageralter mit ein paar Freunden zusammen eine Hooligan-Gruppe, die Red Devils. Wir unterstützten den Fußballverein Kaiserslautern damals in Deutschland. Und es begann, dass wir immer wieder an den Wochenenden nach Kaiserslautern, aber auch in andere Stadien, auch europaweit fuhren. Und nicht in erster Linie wegen dem Verein, sondern wegen Schlägereien. Rückblickend sah ich, dass ich dort meine Aggression rausließ, meine Wut. Mein Vater, von dem ich dachte, er ist mein Vater, ich erfuhr, als ich im Teenageralter war, dass es nicht mein richtiger Vater ist, sondern dass mein Stiefvater ist und dass mein richtiger Vater ein Italiener ist. Jetzt kriegst du die Antwort, warum ich dauernd mit den Händen hier rumfummle. Das habe ich dann rausgekriegt und ich habe mich gewundert, weil ich habe all die Jahre so versucht, deutsch zu sein. Und es hat nicht geklappt. Und wenn ich bei Bruno und Salvatore in der Pizzeria war, die waren wie ich. Wenn die miteinander geredet haben, dann haben die anderen gedacht, die schreien sich an. Ich wusste, nee, so redet man miteinander. Heute sagt noch meine Frau, ich schreie nicht, ich rede. Das ist das Emotionale, was Gott uns gegeben hat. Aber ich wusste das nicht. Und so war viel Verwirrung in meiner Identität. Wer bin ich? Wo komme ich her? Ich habe auch erlebt, dass mein Stiefvater hat mich als Kind immer wieder geprügelt, weil ich war nicht von ihm. Meine Mutter hatte ein Verhältnis gehabt, als sie mit dem Mann verheiratet war, aus einer Verletzung heraus, weil er sie betrogen hat. Und dann hat sie meinen Vater kennengelernt. Die haben sich ineinander verliebt. Und aus dieser Liebe entstand ich. Er ist zurückgegangen nach Italien. Meine Mutter hat schon Kinder gehabt, die haben die Briefe abgefangen, sodass kein Kontakt mehr da war. Und so wurde ich geboren. Eine beständige Erinnerung für meinen Stiefvater an diesen Ehebruch. Und so ließ er alles seine Wut, seine Aggression an mir aus. Ich habe lange Zeit mich nicht mehr erinnert an Dinge, die bis zu meinem 10. Lebensjahr geschahen. und später von meinen Stiefgeschwistern. Mein Bruder, der schon früh aus dem Haus war, der 22 Jahre älter ist wie ich, hat mir dann später erzählt, was los war, wie ich immer wieder geprügelt wurde und wie er auch zwischendrin ging und ein paar Mal mir auch das Leben gerettet hat. Aber ich verstand plötzlich, als ich all diese Dinge erfuhr im Teenageralter, dass es nicht mein Vater ist, warum er mich hasste. Als Kind hatte ich immer wieder gesagt, wenn ich groß bin und ich werde ihn umbringen. Und ich habe ihn gehasst. Und dieser ganze Hass, der wuchs in mir. Und weißt du, was in dir ist, das wirst du nach außen weitergeben. Du kannst versuchen, es zu unterdrücken. Spätestens in einer Krisenzeit wird alles nach oben kommen. Du kannst versuchen, es zu kontrollieren. Spätestens in einer Krisenzeit kommt nach oben, was du versucht hast zu unterdrücken all die Jahre. Und deswegen erlässt uns der liebe Gott auch manchmal in eine Krisenzeit hineinlaufen. Nicht, weil er dir zeigen will, wie ich früher dachte, jetzt zeige ich dir mal, wie schlecht du bist, du stinkender, schlimmer Sünder. So war mein Bild. Ich dachte, wenn es diesen Gott gibt, irgendwann sagte ich, okay, wenn es diesen Gott gibt, dann bin ich dermaßen sauer auf ihn, weil ich wurde in diese Familie hineingeboren. Ich kann nichts dazu, dass meine Mutter ein Verhältnis hatte. Ich kriege all die Schläge ab. Ich wurde manchmal bestraft, indem ich in einen dunklen Raum hineingesperrt wurde und hatte riesige Angst da drin. Das war so ein Kohleschuppen außerhalb unseres Hauses, weil wir damals auch noch Kohle benutzten, um den Ofen anzuheizen. Und da wurde ich in diese Dunkelheit hineingesperrt als Bestrafung, wurde geschlagen. Als meine Mutter mit mir schwanger war, trat mein Stiefvater auf sie ein, weil er wollte, dass sie mich verliert. So im Mutterleib schon. Und wir wissen aus der Psychologie auch heute, dass Erlebnisse im Mutterleib auch schon Einfluss auf dein Leben haben. Ob du dich angenommen fühlst. Und so kam dieser kleine Stefan in diese Welt und wurde zum Sandsack, zum Prügelsack für diesen Mann, der selbst mit seinem Leben nicht klarkam. Später konnte ich ihm vergeben, weil mir vergeben wurde und weil ich erkannte, dass er selbst nie Liebe hatte. Es war dieser Teufelskreislauf. Weil mein Stiefvater hatte eine Beziehung zu seinem Vater, die so war, wenn einer von beiden in den Raum reinkam, verließ einer den Raum. Die konnten zusammen nicht im selben Raum sein. Und mein Bruder, der dieses Jahr zum Herrn ging, nach Hause ging, als mein Stiefvater starb, der auch eine Woche bevor er starb, Jesus sein Leben gab, und noch nie habe ich so einen friedvollen Mann gesehen wie ihn, aber mein Bruder hat den Sarg nochmal aufmachen lassen, weil er sicher gehen wollte, dass dieser Mann wirklich tot ist. So sah es in unserer Familie aus. Das war eine ziemliche Krise. Wir waren unfähig. Wir waren als deutsche Familie asozial. Ich wurde in der Schule abgelehnt. Dort ging es mit der Ablehnung weiter. Aber da war dieser eine Pfarrer, und ich vergesse es nie. Pfarrer Althausen war sein Name. Und ich weiß noch, wie damals, da hat jeder sich so ein kleines Bild gekauft, die Eltern haben ein Bild gekauft, das man zur Kommunion, und er wusste, wir haben das Geld nicht. Und er schenkte mir dieses Bild. Und irgendwie spürte ich bei ihm, dass seine Augenmerk besonders auf mich gerichtet war, weil ich heute glaube, dass er sah, dass ich mich nach dieser Liebe und nach einem Vater sehnte. Und wisst ihr, wir sind gemacht, um diese Liebe zu empfangen, die uns letztendlich eine Identität gibt, mit anderen Worten, wo gehöre ich hin? Die uns letztendlich einen Schutz gibt. Ich habe eine Familie und somit auch eine Zukunft gibt. Und das hatte ich nicht. Und weil du dazu gemacht bist, das zu haben, wirst du irgendwo anders suchen. Darum gehen junge Leute in Gangs. Weil die Gang, die Red Devils damals, das war meine Familie. Dort fühlte ich mich geschützt. Und dort dachte ich, Respekt zu bekommen. Aber um diesen Respekt zu bekommen, musste ich gewisse Dinge tun. Und immer wieder ließ ich meine Wut und Aggression raus. Es war, wenn jemand einen Knopf drückt und ich explodierte. Und mehrere Male hätte ich fast Leute umgebracht, wenn die Polizei oder die eigenen Leute von unserer Gang nicht dazwischen gekommen waren. Aber wenn ich manchmal alleine war für mich, dann war ich so leer. Und ich dachte, es kann doch nicht alles sein. Und ich klagte diesen Gott an, sollte es ihn geben. Ich sagte, du bist schuld. Ich wollte nie so werden. Und ich hasste meinen Stiefvater. Und eines Tages erkannte ich, dass ich noch schlimmer geworden war wie er. Eine Gerichtsverhandlung nach der anderen. Ich hatte eine riesige Angst davor, ins Gefängnis zu gehen, weil ich schon immer, wir sind auch dazu gemacht, eine Freiheit zu erleben, aber anders, wie sie uns oft dargestellt wird. Sich die Birne voll zu haben mit Alkohol, sich alles Mögliche reinzusehen, kaputt zu machen, ist keine Freiheit. Das ist eine Lüge, die dich zerstört. Und dein Vater im Himmel sieht es und weint über dich. ein anderes Verhältnis anzufangen, weil man denkt, dort diese Erfüllung zu bekommen, ist eine Lüge. Es zerstört dich und andere letztendlich. Und dein Vater im Himmel weint mit dir. Ich habe lange nicht gewusst, dass dieser Gott für mich ist und nicht gegen mich. Ich sah immer wieder diesen Jesus am Kreuz und dachte mir, ja gut, der Kerl war ein guter Kerl, der hat vor 2000 Jahren gelebt, aber was bringt es mir heute? Und ich hatte nicht eine Krisenzeit, sondern mein Leben war eine ganze Krise. Und da war dieser tiefe Hunger in mir, der in jedem von uns steckt. Ich möchte doch einfach nur geliebt werden. Ich konnte es damals nicht so beschreiben. Ich konnte es damals nicht so ausdrücken. Und ich dachte, Liebe ist dann zu finden in der Beziehung. Bei der Freundin. Und dann merkt man, dass das auch wieder nicht klappt und man nicht gefüllt wird. Und dann denkt man, naja, wenn es eine andere ist. Und wir merken gar nicht, dass wir eigentlich innerlich tot sind. Ich sage immer lebende Zombies. Und Entscheidungen bringen Konsequenzen mit sich. Ob du die bewusst machst oder unbewusst. Und so kam es, ich habe auf meiner Suche weiterhin, weil wir sind gemacht, um geliebt zu werden. Aber eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und wir sind gemacht, um von einem übernatürlichen Gott geliebt zu werden. Deswegen haben so viele Menschen eine Sehnsucht nach dem Übernatürlichen in der Esoterik zu suchen. Ich richte diese Menschen nicht, weil es ist in sie hineingelegt, nach dem Übernatürlichen zu suchen, nach einer anderen Dimension, weil unser Vater lebt in einer anderen Dimension und er möchte, dass wir damit verbunden sind. Und so fing ich an, in dieser okkulten Welt, wie man es nennt, in dieser Geistwelt zu suchen. Anfänglich glaubte ich gar nicht, dass diese Dinge wirklich echt sind, sondern ich habe es mir ausprobiert. Ich war immer auf der Suche nach etwas Neues. Bis dann komische Dinge passierten, die man nicht erklären konnte. Ich habe immer wieder versucht, mir alles vom Verstand her zu erklären. Meine Lebensphilosophie war damals, der Stärkere überlebt. Also mit anderen Worten, bevor du mir weh tust, tue ich dir weh. Und das andere war, was ich anfassen kann, was ich erklären kann, das ist real, alles andere kann ich vergessen. Und diesen Gott des Christentums, den hatte ich sowieso abgeschrieben. Und so ging ich habe in Deutschland ein Buch geschrieben, Highway to Hell, so ging ich mein Leben fuhr auf dieser Autobahn zur Hölle. Hölle, habe ich gedacht, ist etwas, was die Kirche erfunden hat, um dich einfach in die Kirche reinzutreiben und dann der Teufel mit den Hörnchen und diesem Zackending da. Und wir hatten das als unser Abzeichen, weil wir nannten uns Rote Teufel, Red Devils. Und irgendwo in mir gefiel es mir auch, auf der einen Seite, es war wie eine Rebellion, sollte es diesen Gott geben, dann tue ich jetzt Böses, weil ich kann ihm ja sowieso nicht gut genug sein. Wie egal, was ich tat in meiner Familie drumherum, nie war es gut genug. In der Schule war es nicht gut genug. Nie war es gut genug. Wenn ich vertraut habe, meine Freundinnen, ich war treu, die haben mich beschissen. Nie war es gut genug. Und irgendwann dachte ich, okay, wenn es diesen Gott gibt, dann gibt es ihn vielleicht, aber das ist ein richtig perverser Gott, weil der sitzt da bis zum jüngsten Tag, wartet auf uns, um uns dann zu richten. Und dann habe ich gedacht, okay, ganz so dumm möchte ich ja auch nicht sein. Ich mache ab und zu was Gutes, weil wenn ich dann wirklich mal sterbe und die Sache Gott stimmt, kann ich sagen, ja, Moment, lieber Gott, aber ich habe dem Obdachlosen eine Bratwurst gegeben da unten in der Fußgängerzone, hast du es nicht gesehen? Oder ich habe dem ein Bier bezahlt, hast du es nicht gesehen? Und ich war auch an Weihnachten mal mit der Mutter in der Kirche, also an Weihnachten war ich in der Kirche, fragt dem Pfarrer. Habe gedacht, ich sammle mir ein paar Pluspunkte, wie wir manchmal denken. Und dann habe ich früher gedacht, Kirche ist was für ältere Leute, die sich darauf vorbereiten, irgendwann zu gehen, oder für Junge, die es nicht hinkriegen, ihr Leben, für Schwächlinge. Das ist nicht cool. Aber ich habe gedacht, ich bin richtig gut drauf. Aber ich merkte gar nicht, wie armselig ich war. Und eines Tages war es dann so weit, dass ich sagte, ich kann so nicht mehr leben. Wo ich mir gesagt habe, egal was kommt, selbst wenn es eine Hölle gibt, es kann nicht schlimmer sein, wie das, was ich hier erlebe. Ich hatte die Schnauze voll, permanent verletzt zu werden und anderen weh zu tun, weil ich hasste, was ich tat. Es sind einige Dinge geschehen, wo ich auch fast einer unserer eigenen Gruppe fast umgebracht hatte, aus einer Wutexplosion heraus. Ich war mittlerweile so weit, dass die Geister, die ich rief, die wurde ich nicht mehr los. Ich hörte Stimmen, ich sah Fratzen, ich sah verschiedene Dinge. Und ich konnte es ja niemand erzählen, weil sonst hätte man mich ja gleich in die Psychiatrie eingewiesen. Schizophren. Er hört Stimmen. Und diese Stimme, die vorher in mir war, töte, 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 die veränderte sich plötzlich und sagte, töte dich. Und ich stellte mir vor, wie ich mit meinem Tod noch den zwei Menschen richtig weh tue, die ich glaubte, die mich vielleicht am meisten lieben, das war meine Mutter und meine Freundin. Ich stellte mir vor, wie ich mit meinem Tod sie mit Schuldgefühlen belade, dass sie sich ihr Leben lang noch die Schuld geben. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Die Vorstellung gab mir eine gewisse Genugtuung. Ich konnte Menschen nicht mehr in die Augen schauen, so hasste ich. Und ich vergesse nie diesen Abend. Das war damals, ich komme aus der Pfalz, südliche Weinstraße, dort gibt es viele Weinberge. Ich hatte mir den Ort ausgesucht. Das war die größte Krise meines Lebens. Ich war 22, kurz vor meinem 22. Lebensjahr. Und ich wollte nur leben. Ich wollte nur leben. Und man hat mir immer wieder gesagt, ach, du bist nur einmal jung, leb einfach. Aber es war so eine Lüge. Einfach zu leben ist nicht auf Diskos zu gehen, sich zu besaufen, eine Beziehung nach der anderen zu haben, von Bett zu springen und alles Mögliche zu tun, wo du dir und deiner Familie und anderen nur wehtust. Es ist nicht rebellisch zu sagen, ich mache gar nichts, ihr könnt mich alle mal. Das ist auch nichts Besonderes. Das tun Millionen von Leuten. Aber ich musste mir ja damals was vormachen. Sonst hätte ich ja der Wahrheit ins Auge schauen müssen. Und ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, ob es diesen Gott gibt, weil würde ich mich damit auseinandersetzen, dann stimmt es vielleicht doch, dass ich nicht gut genug bin. Schon wieder nicht gut genug. Weil ich hatte es immer noch in den Ohren, als mein Stiefvater mal betrunken meine Mutter einprügelte und sagte, ich will diesen Bastard nicht. Ich sagte, Mama, was ist ein Bastard? Und sie sagte, es ist jemand, der keinen Vater hat. Aber du hast einer. Und ich weiß, dass damals Gott durch diese Frau sprach. Ich weiß, wie sie mir später erzählte, Stefan, weißt du, Gott wollte, dass du lebst. Aber später war mein Leben so voller Hass gegen Gott und Kirche, weil da, wo ich war, hatte ich es nicht erlebt, die Realität Gottes. Und es hat nichts mit der Kirche zu tun. Es gibt einfach Orte, wo man Gott erlebt und es gibt Orte, wo man ihn nicht erlebt. Wo vielmehr äußere Traditionen und Dinge wichtiger sind, wie das wirkliche Erleben Gottes. Und das gibt es in jeder Kirche, nicht nur in einer. Ich bin heute viel in katholischen Kirchen unterwegs und darf dort von der Liebe des Vaters erzählen, diese ganzen Dinge. Ich kenne viele Menschen, die Jesus sehr lieb haben in diesen Bereichen, die ich sehr schätze. Aber auch in anderen Kirchen. Und so ging ich meinen Weg lang dort und ich hatte alles geplant. Ich wusste, es wird Tage dauern, bis man mich dort findet. Und als ich in diesen Weinberg ging, in der größten Krise meines Lebens, sah ich plötzlich, wie wenn jemand einen Film anschaltet und ich sah mein Leben an mir vorbeilaufen. Ich wusste, wenn ich am Ende dieser Straße bin, dieses Weinbergs, wo ich geplant hatte, dort werde ich mir das Leben nehmen, mein Leben ist zu Ende. Und ich hatte riesige Angst vor dem Sterben immer gehabt, weil ich wusste, wenn es eine Hölle gibt, bin ich garantiert dort. Wir haben ja damals bei den Red Devils noch Witze gemacht. Ich will in die Hölle, weil dort sind all meine Freunde und da geht eine Party ab. Weil wir keine Ahnung hatten, wovon wir reden. Weil wir nicht wussten, dass die Hölle der Ort ist, wo Gott nicht ist. Und wo Gott nicht ist, da gibt es keine Liebe, da gibt es keinen Frieden, da gibt es nichts Gutes. Und stell dir mal vor, diese Erde ohne irgendetwas Gutes. Stell dir mal vor, ein Ort ohne irgendetwas Gutes, 24 Stunden. Das, was dich und mich am Leben hält und Menschen, die Gott noch nicht kennen, ist das Gute, das durch irgendwelche Menschen geschieht. Und selbst das kommt von Gott, sagt die Schrift. Alles Gute und Vollkommene, Jakobusbrief, kommt vom Vater des Lichts. Und ich sah mein Leben an mir vorbeilaufen. Ich sah meine Kindheit. Ich sah, bis ich 22 Jahre war, alle möglichen Dinge, wo ich nicht aus Liebe heraus gehandelt habe. Ich sah die Menschen, die blutüberströmt auf dem Boden lagen und ich trat weiter auf sie ein, bei den Massenschlägereien, bei den Dingen. Ich sah meine Mutter, die oft weinte, weil sie nicht mehr wusste, was sie tun sollte und zu Gott schrie. Ich sah alle Menschen, denen ich wehgetan habe. Und was mich schockierte, ich sah keine meiner guten Taten. Es war, wie wenn jemand sagte, das ist dein Leben. Hier ist die Rechnung. Das ist dein Leben. Und ich war total erschüttert. Und dann, und das hört sich jetzt vielleicht für manche von euch verrückt an und auch komisch, aber wisst ihr was? Ich habe damals zu Jesus gesagt, ich werde erzählen, so wie es ist. Weil hätte ich vielleicht früher von jemandem gehört, so wie es ist. Weil ich habe Jesus erlebt, ohne dass irgendein Christ dabei war, ohne dass irgendein Mensch dabei war. Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollte Gott jemanden schicken und niemand war da. Alle waren zu beschäftigt mit Gottesdienst. Das lasse ich dir drüber nachzudenken. Oder zu beschäftigt mit Arbeit. Aber das Schöne ist, dass selbst wenn Menschen zu beschäftigt sind und dich vergessen, er wird dich nicht vergessen. Dieses wunderbare Buch, was die Liebesgeschichte Gottes ist und nicht eine Gebrauchsanleitung der Zeugen Jehovas, sondern die Liebesgeschichte Gottes, sagt, dass Gott dich geplant hat, dich und mich. Und dass es einen Grund gibt, warum du hier bist. Und sagt, dass er nie aufhören wird, dich zu lieben, vom ersten Moment an. Er war da, als du anfingst zu laufen, ob dein Vater und deine Mutter das gesehen haben oder nicht, er war da. Er war da, als du in der Schule vielleicht gekämpft hast und versucht hast, irgendwie durchzukommen. Er war da und er hat Worte des Lebens in dein Herz gesprochen, damit du weitergehen kannst. Du hast nicht gemerkt, aber er war da. Und dann sah ich diese Fratze plötzlich neben mir, diese dämonische Fratze, und die lachte über mich. Und ich hörte diesen Spruch in meinen Gedanken, wir haben dir gesagt, wir kriegen deine Seele. Und ich erinnerte mich daran, dass bei einer der Sitzungen, wo wir die Geister riefen, wir haben uns manchmal Spaß draus gemacht und haben dann auch böse Geister gerufen. Oder manchmal kam ein Geist und sagte, er ist Satan. Und wir haben es ja nicht so geglaubt. Das ist ja alles, ach den Teufel, das ist ja Mittelalter. Gibt's doch nicht mehr. Also ihr lieben Leute, bitte, ich bin so, wie ich bin und ich muss mal ganz frei das sagen. Wenn jemand heutzutage nicht mehr ans Böse glaubt, dann muss er wahrscheinlich eingeschlossen in seinem Zimmer leben und nichts anderes sehen, 24 Stunden. Weil du musst nur den Fernseher anschalten und dann hast du die Realität, dass das Böse real ist. Menschen versuchen das nur wegzudiskutieren, weil sie sich dann damit auseinandersetzen, dass es vielleicht auch das Gute gibt. Sie müssen sich nämlich dann damit auseinandersetzen, dass es vielleicht auch den guten Gott gibt. Aber wie gesagt, weil wir oft ein falsches Gottesbild haben, geprägt von unserer Herkunft, wie wir aufwachsen, fällt es manchmal uns schwer, zu diesem Gott zu kommen, weil wir denken, wir sind nicht gut genug. Und ich wusste das, was ich dachte, was Gott von mir will. Ich dachte, ich kann nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich kann nicht da sitzen und bei jeder Predigt machen, wie wenn die interessant ist. Ich kann nicht immer wieder beichten und ich kann nicht immer wieder beten und diese ganzen Dinge machen. Ich kann diese vorformulierten Gebete nicht sprechen, das bin nicht ich. Also Gott, und gut sein, das probiere ich, schaffe ich manchmal einen Tag und dann klappt es wieder nicht. Ich bin nicht dein Kandidat. Aber da lacht diese Fratze über mich. Und als in diesem Moment erkannte ich von ganzem Herzen, das Böse ist real. In diesem Moment wusste ich, der Teufel ist real. Ich hatte damals schon bei diesen Sitzungen mal, ein Geist hat zu mir gesagt, wenn du mich anbetest und wenn du dich vor mir niederwirfst, dann werde ich dir geben, was du willst, Frauen, Macht, Geld. Und damals habe ich gedacht, das ist das, was das Leben glücklich macht. Und als ich den Geist fragte, wer es ist, sagte er, ich bin Satan und war vielleicht irgendeine andere Kraft, wie auch immer, aber hat sie etwas Böses. Aber etwas in mir hat mich gewarnt. Ich habe gewusst, wenn ich diesen Schritt tue, das ist zu weit. Und ich hatte eine betende Mutter daheim. Keine langen Gebete, aber oft unter Tränen. Und sie hat mal zu mir gesagt, Stefan, ich bete, dass du und all meine Kinder zurückkommen zu Gott. Und ich habe gesagt, ja Mama, renn du in die Kirche, das ist was für dich, aber bitte lass mich da draußen. Ich glaube anders wie du. Und jetzt war ich dort, ich realisierte, das ist Böses real. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, ich versuche es nochmal, vielleicht gibt es auch Gott. Und wisst ihr, ich habe mich nicht hingestellt und gesagt, du Erhabener, du Allmächtiger oder unser Vater im Himmel oder irgendein vorformuliertes Gebet gesprochen, sondern ich habe geredet, wie ich bin. Und ich habe ungefähr sowas gesagt wie, hey Gott, wenn du real bist und wenn dir wirklich was an mir liegt, wie ich irgendwann mal gehört habe, dann mach jetzt was, weil ich kann nicht mehr, ich bringe mich um. Und wenn die Hölle real ist, es kann nicht schlimmer sein wie das hier. Und kaum hatte ich ausgesprochen, geschah etwas, was ich später in diesem wunderbaren Buch nachlesen konnte, in der Apostelgeschichte, was damals schon die Apostel erlebten. Ein ganz starker Wind kam aus dem Nichts heraus. Und es war, wie wenn eine Windsäule sich an mir vorbeipresste, an den Ort, wo ich diese Fratze sah. Ich hörte einen Schrei, diese Fratze verschwand und eine Kraft floss durch meinen Körper. Ich war wie eingehüllt in ein Licht, ich war wie eingehüllt in eine Gegenwart. Es war eine Liebe, es war eine Nähe, die hatte ich noch nie in meinem Leben gespürt. Es war das, wonach ich mich immer gesehnt habe, wofür ich gemacht war. Es war kurz und lang. Es war wie wenn die Zeit, wie wenn ich in einer anderen Dimension war. Aber es war so schön. Und es wusste, das ist der Grund, warum ich gemacht wurde. Ich habe sogar mal einen Moment gedacht, Mensch, du bist zu blöd, um dich umzubringen. Jetzt hast du dich umgebracht, bist schon ins Jenseits übergetreten, hast noch nicht mal gemerkt. Weil das so anders war. Es war nicht von dieser Welt. Und dann, ich kann gar nicht sagen, wie lange es war, aber nach einer gewissen Zeit, es war eine Ewigkeit und doch war es eine Sekunde. Und dann, als dieses intensive Erlebnis aufhörte, weil auch diese Gegenwart auch mich umhüllte, wie umarmte, mir nah war, dieses Licht, diese Liebe, war mein Verstand so klar. Alles war klar. Mein Verstand war im Frieden mit dieser Gegenwart. Alles war klar und wusste, ja. Und als diese Gegenwart wie von mir ging, da fing mein Verstand wieder an zu arbeiten. Ja, Stefan, es gibt ja Erklärungen. Stefan, alles ist beim Alten. Bring dich um. Aber etwas hatte sich verändert. In mir war diese Stimme nicht mehr. Töte dich. Es war ein Frieden in meinem Herzen. Und plötzlich hörte ich eine Stimme. Eine sanfte Stimme in meinem Herzen. Eine Stimme, wonach ich mich 22 Jahre gesehnt habe zu hören. Und diese Stimme sagte, du sollst leben. Das ist alles. Du sollst leben. Und ich wusste, dass es da jemand gibt. Weißt du, in einer Krise wird der Schrei deines Herzens offenbar. Wird offenbar, wonach dein Herz sich wirklich sehnt. Wir versuchen nur, diesen Krisen zu entkommen, indem wir es wieder selber machen. Und ein paar Mal schaffst du es vielleicht. Und Gott muss es wieder zulassen, dass eine größere Krise kommt. Dass eine Krise vielleicht kommt wie in diesen Zeiten, die national weltweit ist. Wo viele Menschen gemerkt haben, der Materialismus, worauf wir gebaut haben, ist auch nicht das Haus, das auf dem Felsen gebaut ist, wie Jesus in Matthäus 7 gesagt hat. Und Menschen suchen nach einer Antwort in Spiritualität wieder. Weil viele enttäuscht sind, wie ich enttäuscht war von dem Jesus, den ich erlebt hatte. Suchen viele nicht mehr bei dem Christus, bei Jesus. Ich habe so viel mit Menschen gesprochen, sagen, ja, Jesus habe ich schon probiert. Sag ich, was meinst du? Ja, ich habe Kirche schon probiert. Jesus ist nicht Kirche. Kirche ist der Ort, wo die Familie zusammenkommt. Wir sind Familie. Wenn du Jesus, durch Jesus den Vater im Himmel als deinen Vater angenommen hast, ich muss dir was sagen, du kannst nicht mehr verändern, ich bin dein Bruder, ob es dir gefällt oder nicht. Der Charismatiker ist dein Bruder, ob es dir gefällt oder nicht. Der Katholik ist dein Bruder, ob es dir gefällt oder nicht. Und ich gebe dir einen Tipp. Besser, ihr vertragt euch jetzt, weil ansonsten wird der Herr vielleicht deine Wohnung direkt neben seine setzen in der Ewigkeit. Oder du ziehst mit ihm in der WG und dann hast du eine Ewigkeit Zeit, dich zu vertragen. Weil im Himmel gibt es keine Bänke. Hier die Katholiken, hier die Baptisten, hier die ganz, ganz ausgeflippten Charismatiker und hier die weniger. Das gibt es im Himmel nicht. Im Himmel gibt es nur Familie. Und darum sagt Jesus, betet wie im Himmel, so auf Erden. Und damals, als ich dieses Erlebnis hatte, mein Verstand sich wieder einschaltete, bete ich danach und sage, Gott, ich habe zu dir geredet, aber bitte zeig mir, wie ich dich finde. Wenn das du warst, zeig mir, wie ich dich finde. Weil jetzt war ich noch mehr verwirrt. Ja, ich habe gesagt, Gott, welcher Gott war es denn jetzt? Was Krishna, was Mohammed, was Buddha? Und ich sage immer ein bisschen scherzhaft, wir alle wissen, zu viel Buddha ist ungesund. Ne? Was Buddha, was Jesus hätte ich nicht gesagt, weil Jesus hatte ich ja probiert, meine ganze Kindheit. Und dann einige Zeit später, durch verschiedene Erlebnisse, wo meine Mutter dann auch auf eine Intensivstation kam und im Sterben lag und ich mein Herz wieder öffnete und Jesus Menschen in mein Leben hineinführte, die ihn kannten, nicht nur über ihn Bescheid wussten, sondern ihn kannten. Und sie mir erzählten von diesem Jesus, begeisterte mich vor allem ihre Augen. Ich wusste, sie reden über Jesus, wenn sie ihn kennen. Und dann beteten die mit mir und wisst ihr, und die sagten dann zu mir, und jetzt öffne dein Leben, bitte Jesus zu kommen. Und ich kann nicht sagen, dass ich an einem Punkt war, wo ich sage, ja, ich bete mit euch, weil ich brauche Gott, sondern es war mir ein berechnendes Gebet, weil meine Mutter war im Sterben gelegen. Und meine Mutter war die, die all meine Rechnungen bezahlt hat. Und meine Mutter war die, die mir das Bett gemacht hat und mein Zimmer aufgeräumt hat, weil ich war so ein unselbstständiger Kerl. Und die soll sterben? Mit dem Gott mache ich einen Deal. Weil die haben gesagt, dieser Gott kann auch heilen, Jesus kann auch heilen. Ich habe gesagt, gut, wenn der heilen kann, machen wir einen Deal. Der kriegt mich und dafür heilt er meiner Mutter, weil der kann ja froh sein, der kriegt nicht jeden Tag so einen wie ich. Ich habe gedacht, so stolz. Und ich glaube, dass mein Vater im Himmel lächelt und sagt, ach du, wenn du wüsstest, wie froh du sein kannst. Aber wisst ihr, er sieht über die Dinge hinweg. Er sieht mehr, als wir Menschen oft sehen. Er sah in David, einem Hirtenjungen, bereits einen König. Und dein Name war Walda, gell, hast du gesagt, Walda. Walda, und das war vorhin, als du hier standst, sprach das der Heilige Geist zu meinem Herzen. Und wir haben das so genossen, auch deine Art, auch wie du diesen Witz gemacht hast, lang und doch bin ich da. Aber weißt du was, Gott sieht in dir, manche sehen einen David in dir. Und manche sehen in dir den netten Wald, aber Gott sieht einen König in dir, jemand, der großes Leidenschaftspotenzial hat. Und der Herr wird dir einflussreiche Stellen öffnen in der katholischen Kirche, aber über die katholische Kirche hinein. Und du wirst sein Sprachrohr sein, seiner Liebe und seiner Güte, weil du das Herz hast, das er in dir geformt hat, dass du das ganze Reich Gottes siehst und nicht nur die einzelnen Dinge. Du wirst in mehr Projekte involviert sein, die mit Einheit zu tun haben, aber du wirst auch in ein Auslandsprojekt involviert sein, wo es darum geht, es hat etwas mit Brunnenbau, es hat etwas mit Wasser zu tun. In gewisse Dinge wirst du mit involviert sein und wirst in einer Art Verein helfen, dass gewisse Dinge in einer Zeit der Not Barmherzigkeit gezeigt wird. Aber die Hauptbotschaft, die Gott mir für dich gegeben hat, war, dass er in dir bereits einen König sieht. Und andere drumherum werden dich vergessen, so wie sie David vergessen haben, wenn der Prophet kommt und wenn sie dann die Söhne gerufen haben. Aber Gott sagt, da gibt's noch einen. Und die Jahre deiner Arbeit und die Jahre deiner Mühe wird belohnt sein. Und das wirst du nicht nur in deinem natürlichen Leben sehen, sondern auch in deinem familiären Leben. Werden sich Dinge zusammenführen, die sich Stück für Stück, nicht weil es deine Schuld war, die Schuld von irgendjemand war, sondern das Leben hat gewisse Blockaden und gewisse Hindernisse aufgebaut, wie unsichtbare Mauern. Und die werden noch, bevor ein Jahr rum ist, werden diese Dinge so weg sein, dass du zurückschaust und sagst, wahrlich, der Herr ist so gut. Gott segne dich, lieber Walter. Gott segne dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wisst ihr, als ich an dem Tag mein Ja sagte zu Jesus, und wir haben ja in diesem christlichen Bereich diesen Spruch, Jesus sein Leben geben. Und es ist ja, der erste Schritt ist ja, dass man in einem Gebet, in einem Reden mit Gott ausdrückt, ich erkenne, dass ich dich brauche. Weil egal wie gut du bist, lieber Zuhörer, lieber Bruder, liebe Schwester, du wirst nie gut genug sein. Und das will der liebe Gott auch gar nicht. Egal wie viel Erfolg du hast, es wird dir nie das geben, was du in deinem Herzen brauchst, diese Liebe und diese Annahme. Das war dieses große Wunder in Jesus. Er kam und sagte zu den Juden, jetzt könnt ihr ihn Vater nennen. Es ist ein Abba. Es ist nicht mehr dieser heilige, weit entfernte Gott, zu dem man nicht kommen darf. Und wenn man es vermasselt, stirbt man, sondern es ist der Papa, der dich umarmt. Und die Leute konnten das in ihrem Gottesverständnis nicht einordnen. Das ist Gotteslästerei. Wisst ihr, wenn ich der liebe Gott wäre, ich hätte mich auch nicht ausgesucht. Ich sage dir ganz ehrlich. Aber ich habe den Herrn mal gefragt. Ich habe gesagt, warum hast du mich ausgesucht? Warum schickst du mich rum, den Leuten zu zählen? In Schulen, überall. Ich sage, da weißt du, Stefan, wenn die Leute sehen, dass ich es durch dich tun kann, dann sagen sie, ach, wenn er es durch den tun kann, kann er es auch durch mich tun. Ich sage, gut, das ist eine gute Erklärung. Das ist eine gute Erklärung. Das ist eine gute Erklärung. Eine sehr gute Erklärung. Krisen. Wir sehen oft Krisen als etwas, was manchmal sagen manche Leute, es kommt vom Teufel. Manche andere Leute sagen, weil du so böse gesündigt hast. Natürlich können diese Dinge mit einer Rolle spielen, aber letztendlich ist unser Gott größer und er benutzt diese Krisen. Es gibt eine Schriftstelle in Hosea, die sagt, er wird dich in die Wüste locken und die Wüste oder die Nacht ist oft ein Bild in der Schrift auch für Krisenzeiten. Er wird dich in die Wüste, ich werde dich in die Wüste locken, um zu deinem Herzen zu sprechen. Gott hatte immer wieder von Kindheit an versucht, in mein Leben hineinzusprechen, aber ich war blind und ich konnte nicht hören und ich war sturköpfig und ich wollte nicht. Ich dachte, ich kann es selbst. Ich brauche diesen Gott nicht. Und in seiner Liebe, wie diese Geschichte vom Gleichnis, vom wartenden Vater oder auch der verlorene Sohn, wie es manche nennen, wartete er. Und als ich bei den Schweinen war, als ich erkannte, dass es da doch was Besseres geben muss, und bereit war zu sagen, wenn es dich gibt, bitte hilf mir, war der Vater da und wartete und nahm mich in die Arme. Und hat nicht gesagt, ich habe es dir gesagt und jetzt muss ich erst mal 5 Jahre in jeden Gottesdienst gehen und dann gucke ich, ob ich dich annehme. Sondern er hat gesagt, mein Sohn, darauf habe ich gewartet. Und der erste Satz war, du sollst leben. Das war der Satz, den Gott zu mir sprach und den er zu dir sprach. Und dann in diesem Fall, wo meine Mutter auf der Intensivstation war und sie starb. Ich glaubte, Gott würde sie heilen. Ich sagte den Ärzten, weil ich hatte ihn ganz neu erlebt. Diese Christen hatten mir gesagt, du kannst jetzt auch noch den Heiligen Geist haben. Du brauchst es, um die Schrift zu verstehen, um so zu beten, wie Jesus es möchte und auch das Leben so zu führen. Er gibt dir Kraft, er leitet dich. Und wenn ich eins wusste, dann wusste ich, ich kann es nicht selbst tun. Und die haben gesagt, es ist umsonst. Dann habe ich gedacht, wenn es umsonst ist und ich brauche es, dann nehme ich es. Dann habe ich gesagt, was muss ich machen? Die haben da mit mir gebetet, haben gesagt, du sei nicht erstaunt, wenn wir in so einer komischen Gebetssprache sprechen, wobei die Schrift auch spricht. Und als sie mit mir beten und ich diesen Heiligen Geist einlud, kam diese selbe Gegenwart wieder auf mich, die ich in diesem Weinberg erlebt habe. Und von dem Moment an wusste ich, es war Jesus, der mein Leben in diesem Weinberg berührte. Es war Gott, der Vater. Und ich wusste, der Weg ist Jesus und es ist der Weg zum Vater. Und von dem Tag an ging eine Todesangst von mir weg, weil ich hatte immer Angst zu sterben. Was wird kommen danach? Weil ich nicht wusste, was kommt. Und ich war ein paar Mal in gefährlichen Situationen. Und dieser Friede kam mir am Herzen. Und ich wusste, ich bin angekommen. Ich wusste, ich bin zu Hause angekommen. Ich wusste, jetzt habe ich gefunden, wonach ich gesucht habe. Was manche den Sinn des Lebens nennen, was manche eine Erleuchtung nennen, wie auch immer das Leute beschreiben. Ich wusste, jetzt habe ich das gefunden, wozu ich gemacht wurde, diese Liebe. Und so glaubte ich, dass Gott meine Mutter heilen wird, weil ich hatte ihn so real erlebt. Ich wusste, Jesus ist real, nicht eine Geschichte. Niemand hat mich überredet, niemand hat mich manipuliert. Es war real. Und ich sagte den Ärzten, sie wird geheilt. Und sie starb an einem Abend um 8 Uhr. Und eine Stunde bevor sie starb, saß ich mit meiner Schwester im Raum. Es war wieder eine Krise für uns. Ein Mensch, den wir sehr liebten. Die Mutter, die immer gebetet hat für uns. Und plötzlich veränderte sich die ganze Atmosphäre im Raum. Und aus zeitlichen Gründen, muss ich das kürzer machen, veränderte sich die Atmosphäre im Raum. Und es war, wie wenn ich saß da, das Bett meiner Mutter war hier, da drüben saß meine Schwester und ich hatte die Augen geschlossen im Gebet. Gebet ist mit Gott reden, so wie du bist. Und wurde, es war, wie wenn ich hinter die Zähne genommen wurde und ich sah mich da sitzen. Ich sah meine Schwester dort und ich sah meine Mutter, aber ich sah noch jemand. Am Kopfende stand Jesus. Und er stand da und er streichelte meine Mutter liebevoll über ihre Stirn. Und ich sagte, Marianne, meine Schwester heißt so, Jesus ist hier. Und sie sagte, ich weiß, ich habe es gespürt, die Atmosphäre hat sich verändert. Und meine Schwester hatte sich mittlerweile auch schon entschieden, Jesus nachzufolgen, ihr Leben Jesus zu geben, weil sie erlebt hat, dass ich nach meiner Hinwendung zu Jesus plötzlich Geschirr spülte. Und da hat sie gesagt, wenn der Geschirr spült, ist Gott real. Weil niemand hätte mich dazu, ey, Macho, Italiano, Macho, ne, du, Frau, Küche und alles andere. Und ich Geschirr spülen. Und dann sah ich ihn, er schaute mich an und ich vergesse es nie. Ich war wie in seine Augen gezogen und aus seinen Augen kamen Wellen des Trostes, die über mich hinweggingen. Ich war wie in einem Meer des Trostes. Und plötzlich merkte ich, und ich sagte es, wow, es ist so viel Trost für alles Leid, das je war, für alles Leid, das ist und für alles Leid, das je sein wird. Plötzlich in diesem Meer des Trostes war alles so klein, nichts mehr, war ängstigend. Und dann sprachen seine Augen zu meinem Herzen. Er schaute mich an, ich beschreibe das so, weil er hat nicht geredet. Mein Herz hörte plötzlich seine Stimme wieder und er sagte, alles wird gut werden. Das war alles. Ich verstehe, warum die Schrift sagt, jedes Wort aus dem Munde Gottes bringt Leben. Es geht nicht um diese langen Worte, sondern du brauchst ein Wort für dich direkt vom Vater im Himmel. Und ich habe Geschichte über Geschichte von Menschen, die selbst nicht in der Versammlung waren. Und Gott redete in diese Versammlung hinein und die Menschen wurden zu Hause geheilt. Weil er ihnen sagen wollte, ich liebe dich. Du bist zwar nicht in den Gottesdienst gekommen, aber ich heile dich trotzdem. Wir haben ihn so falsch verstanden. Wie die Menschen damals. Wir alle brauchen eine Heilung unseres Gottes- und Jesusbildes. Und nur die Hinwendung zu ihm, indem wir sagen, zeig mir, wie du wirklich bist. Sei du der Herr meines Lebens, kann uns dorthin bringen. Es gibt nichts Stärkeres in Krisenzeiten. Ich habe keine Angst vor dem, was kommt. An dem Tag, als ich Ja sagte zu ihm und sein Geist in mein Leben kam, war diese Angst vor dem, was kam danach weg. Ich war über den Jahren, ich war in Indien, ich war in lebensgefährlichen Situationen, ich war in anderen Ländern. Menschen haben mir gedroht, mir das Leben zu nehmen. Leute haben versucht, uns zu verfluchen, alle möglichen Dinge. Ich bin durch Hoch und Tiefs gegangen. Ich habe Zeiten gehabt, wo ich selbst als Christ depressiv war, weil dieses alte Leistungsdenken in mir noch drin war und es gedauert hat, bis Gott der Vater mir zeigte, wie er wirklich ist. Ich hatte diesen ersten Schritt erlebt, dass es ihn gibt, aber dann ging ein Prozess los, ihn kennenzulernen. Und dieser Prozess geschieht dadurch, wie die Schrift gesagt hat, die ich zitiert habe, er lockt uns in die Krise, in die Wüste, um zu unserem Herz zu sprechen. Weil in der Krise sind wir oft am meisten offen, das ist leider so. In der Krise merken wir, dass all unser Tun nicht mehr hilft. In der Krise, wenn jemand todkrank ist, merken wir, es gibt Grenzen für unsere Möglichkeiten. In der Krise, wenn uns alle verlassen, weil wir vielleicht bankrott gehen und die Leute sich schämen, merken wir, wer wirklich unser Freund ist. Dort gibt es eine Neuorientierung. Und darum sind Krisen nichts Schlimmes aus Gottes Sicht. Jesus wurde in die Wüste geführt vom Heiligen Geist, heißt es in Lukas. Gott führt uns manchmal in die Krise, nicht um uns zu bestrafen. Er führt uns in der Krise. Selbst wenn die Krise kam, weil wir was falsch gemacht haben und es eine Konsequenz dessen ist, ist er da, um uns zu lehren, wie wir es richtig machen können. Die Frage ist nur, wollen wir hören? Oder gefällt uns sein Botschafter nicht? Oder gefällt uns die Art nicht, wie sein Botschafter spricht? Oder gefällt uns die Menschen damals? Es gab die, die Jesus liebten, und es gab da, denen hat er nicht gepasst, weil er nicht der typische Rabbi war. Weil er Dinge sagte, die nicht in die Box passten. Wollen wir wieder diesen Gott in eine Box stecken, der viel größer ist wie jede Box? Hat er nicht das Recht, Gott zu sein und uns zu zeigen, wie er als liebender Vater ist? Und ich möchte dich ermutigen, manche von uns sind in einer kleineren, vielleicht größeren Krise, aber selbst wenn du in keiner Krise bist, glaub mir, das Leben hat einige Überraschungen bereit. Sei vorbereitet dafür, indem du Ja sagst zu ihm, wie ich Ja gesagt habe. Ich glaube, dass er zu dir heute und zu uns die beiden Sätze sagen will. Du sollst leben und alles wird gut werden. Und weißt du, dieses alles wird gut werden, hat mich durchgetragen die letzten 24 Jahre, jetzt weißt du, wie alt ich bin. Hat mich durchgetragen die letzten 24 Jahre. Wir sind Krisen durchgegangen, unsere Ehe ist fast zerbrochen. Wir wussten nicht mehr weiter, obwohl wir beide an Jesus glaubten. Und ich sah meiner größten Angst in die Augen, meine Kinder zu verlieren. Und Gott tat ein Wunder von einem Moment auf das andere. Veränderte Herzen. Als ich am Ende war, und nicht mehr kämpfen konnte. Ich sage dir das, weil es vielen von uns so geht, aber wir haben manchmal Angst, das zu sagen. Und wenn wir später auch Gebet hier anbieten, bitte geh nicht raus hier, ohne dir von den wunderbaren Geschwistern hier dienen zu lassen, was auch immer die Krise ist, oder wo du, manche laufen jahrelang durch eine Krise. Komm und lass für dich beten, weil ich glaube, dass dieser Gott, der mir damals im Weinberg begegnet ist, der in dieser Intensivstation meiner Mutter. Meine Mutter um Punkt 8 Uhr starb sie. 8 ist in der Bibel die Symbolik des Neuanfangs. Um Punkt 8 Uhr saß der größte Teil unserer Familie das erste Mal in einer Kirche, die an die Realität Jesus glaubte und die Realität des Heiligen Geistes. Ihr Gebet war fast erfüllt. Sie hat immer unter Tränen gebetet. Wie sie es konnte, bring meine Kinder zurück zu dir. Und heute, mein Bruder, der dieses Jahr starb, an Krebs, hat kurz vorher sein Leben Jesus gegeben, in der Krise. Meine Schwester und ihre Kinder sind gläubig. Meine Familie ist gläubig. Gott hat unser Leben, ein Leben eines Fluches. Unsere Familie wird zerstört gewesen in unserer Generation. Ich wäre im Gefängnis geendet oder irgendwo ums Leben gekommen. Und hätte vielen noch wehgetan. Alles umgedreht in einen Segen, weil eine Frau unter Tränen gebetet hat. Ihr Eltern unterschätzt nicht eure Gebete für eure Kinder. Aber ich möchte, dass du vielleicht einen Moment mal für dich ruhig wirst. Du bist ja schon die ganze Zeit, aber schließ mal deine Augen. Und ich möchte, dass du dem lieben Gott jetzt erlaubst, zu deinem Herzen zu sprechen. Vielleicht sagt er, mach dir keine Sorgen. Vielleicht sagt er, ist alles okay. Vielleicht sagt er, ich werde es tun. Aber Vater, ich bete, dass jetzt diese lieben Menschen deine Stimme persönlich hören. Vater, ich kann ihnen nur ein Stück weit von dir weitergeben. Und ich wünsche mir so, dass sie dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich habe versucht zu vermitteln, was ich glaube, was du mir aufs Herz gelegt hast. Es ist an dir, dein Wort zu bestätigen. Ich bitte dich, dass du es bestätigst durch Reden zu dem Herzen. Ich bitte dich, dass du es bestätigst durch Heilungen, durch auch später beim Gebet noch. Aber vor allem bitte ich, Vater, dass heute Söhne und Töchter hören, wie du sie zurückrufst in deine Arme. Ich habe damals von dem Tag an gesagt, ich kann nicht mehr schweigen, Jesus, ich muss losgehen und den Leuten erzählen. Und er hat damals zu mir gesagt, wenn du es tust, dann werde ich mit dir sein. Und ich werde meine Worte bestätigen. Aber ich möchte dich zuerst fragen, ob du vielleicht hier bist und dein Leben bestand aus Leistung. Dein Christentum bestand aus Leistung. Oder vielleicht hast du, wie ich, dich von Gott entfernt, weil du ihn nicht verstehst. Vielleicht ist dein Gott nicht real. Wir alle wissen, dass unsere Kirche, unsere Gebete uns nicht retten können, sondern Jesus allein. Und wenn du noch nie in deinem Leben dieses einladende Gebet für seine Führung, und das ist eine Vertrauenssache, aber hör mal zu, jedes Mal, wenn du in den Bus einsteigst, vertraust du dem Busfahrer, dass er einen Führerschein hat, und fragst ihn auch nicht. Jedes Mal, wenn du ins Flugzeug einsteigst, vertraust du dem Piloten, fragst auch nicht, wo ist dein Flugschein. Lohnt es sich dann nicht, diesem Gott, von dem ich dir erzählt habe, zu vertrauen und zu sagen, okay, ich möchte wissen, wie du wirklich bist. Und wenn du das möchtest, dann würde ich dich gern in ein Gebet hineinleiten, wie das die Menschen damals getan haben, die Jesus kannten, das für mich getan haben, was der Anfang eines veränderten Lebens war. Und ich möchte dich bitten, einfach dort aufzustehen, wo du bist. Warum aufzustehen? Weil, wisst ihr, Menschen in unserer Zeit bekennen sich zu so viel Blödsinn. Manchmal haben sie es groß auf ihren T-Shirts draufstehen. Und ich bin der Meinung, wir brauchen uns unseres Gottes nicht zu schämen. Weil eines Tages wirst du vor ihm stehen und er bekennt sich zu dir und sagt, ja, das ist mein Schnuckiputze. Ab in die Villa, die ich für dich gemacht habe. Also wenn du es möchtest, dass wir dieses Gebet zusammen beten, wo du Jesus als den Herrn und den einlädst, der dir den Weg zum Vater geebnet hat und dich in Verbindung bringt mit dem Himmel und mit seiner Liebe, damit du endlich Ruhe und Frieden in deinem Herzen findest, dann bitte tu das. Wenn du dich allein nicht traust, frag deinen Nachbarn oder der dich mitgebracht hat, ob die Person mit dir steht, weil ich weiß, manchmal ist es nicht einfach. Tu das doch einfach, wo du bist. Danke. Tu das einfach, wo du bist. Hab Mut, ja. Danke. Danke, Jesus. Genau, wenn du vielleicht auch mal dieses Gebet gesprochen hast, aber du weißt, du bist dann aus irgendwelchen Gründen, weil du ihn nicht richtig kanntest, wieder weggegangen in andere Richtung, steh ruhig auch mit auf. Komm wieder zurück zu deinem Papa. Und wenn wir dieses Gebet, ich werde es hier vorsprechen, aber was wichtig ist, dass du es nicht wie eine Formel sprichst, sondern schließ deine Augen, das hilft mir auch oft einfach, mich zu konzentrieren, und stell dir vor, du sagst zu deinem Vater im Himmel. Stell dir vor, du sagst es zu Jesus. Weil es ist nicht die Formel, die uns errettet, sondern es ist das Herz, das redet. So mach es zu deinem Gebet. Aber ich werde es, um dir zu helfen und auch die das schon getan haben, helft mir bitte, dieses Gebet nachzusprechen. Es ist manchmal leichter, wenn wir das alle zusammen sagen, wie wenn ein paar vereinzelte Leute, ja? Vielen Dank, dass so viele von euch den Mut haben. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob die Person noch schon steht, aber Gott hat mir auch gezeigt, dass eine Person hier ist. Du hast immer wieder Träume, dass du in ein Loch fällst, in ein Loch fällst, in ein Loch fällst, in ein Loch fällst. Diese Träume zeigen dir deinen Lebenszustand. Das ist dieses Loch der Liebe, das nur Gott füllen kann. So, wenn du noch nicht stehst, stell dich zu dieser Sache. Gott möchte heute dieses Loch füllen und dieser Traum wird aufhören. Danke, Vater. Danke. Und ich fange jetzt einfach an, euch das vorzusprechen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für Jesus. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich komme zu dir als dein Kind. Ich glaube an Jesus. Und ich möchte ihn kennenlernen, wie er wirklich ist. Bitte verzeih mir, wo ich nicht geliebt habe und anderen wehgetan habe dadurch oder auch dir wehgetan habe. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deinen Frieden. Ich empfange dein Geschenk des ewigen Lebens. Und ich bitte dich im Namen Jesus, sende mir den Heiligen Geist, dass er mich führt und leitet. Mir hilft, dein Wort zu verstehen, und mir hilft zu tun, wozu du mich berufen hast. Ich glaube, dass Jesus für mein Versagen starb. Ich glaube, dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als Jesus. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Und ich sage heute, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, Jesus ist mein Herr. Ich und mein ganzes Haus, wir werden dem Herrn gehören und dem Herrn dienen. Papa, danke, dass ich dein Kind bin. Ich bin ein Schnucki-Putzi Gottes. Amen. Jetzt geben wir dem Herrn mal einen Applaus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus.